Ein Jahr Operation Spring. Heute wir, morgen wir. Ihr hört eine Sondersendung von Für eine Welt ohne Rassismus. Von und für eine Welt ohne Rassismus. Rebel Voice. In einem bisher nicht gekannten Ausmaß setzte 1999 die Hetze gegen Afrikanerinnen in Österreich ein, deren herausragender Höhepunkt die Operation Spring war. Medien, Parteien, jeder Couleur, Polizei und Justiz schufen gemeinsam das Konstrukt der nigerianischen Drogenmafia, das hunderten Afrikanerinnen die Freiheit kostete und nebenbei beinahe unbemerkt den Lauschangriff als Fahndungsmethode, Grundzeugenregelungen und vorverurteilende Justiz legitimierte, ohne Protestschreie der um ihr Image bedachten Bürgerrechtsorganisationen. Ein Jahr danach, während die Prozesse in Gang sind und noch immer etliche Afrikanerinnen in Untersuchungshaft sitzen, wird es Zeit, diese menschenverachtende Rechtsprechung und Polizeipraxis zu hinterfragen. Wie konnte ein derartiges Konstrukt entstehen und lasst es sich für andere Bevölkerungsgruppen beliebig wiederholen? Noch ein kurzer Zusatz, Infos zu Operation Spring gibt es jederzeit und immer unter www.no-racism.net, www.no-racism.net.
Ja, die Sondersendung Rebel Voice von und für eine Welt und Rassismus hört ihr jetzt von 20 bis 22 Uhr auf Radio Orange 94.0. Anlässlich des ersten Jahrestages dieser Operation Spring, eines der Höhepunkte des Rassismus in Österreich, haben uns die Sendungsmacher und Macherinnen von Afropa, H-Music und Musik Beisel ihre Sendezeit von 20 bis 22 Uhr zur Verfügung gestellt und wir wollen uns herzlich dafür bedanken. Nächste Woche könnt ihr diese Sendungen wieder hören. Ja, und die Musik dauert noch ein bisschen. Wir haben heute eine Sendung zu Operation Spring mit einigen Studiogästen und darf ich mal begrüßen den Charles.
Danke.
Und
Iman.
Hallo. Die Iman, ja, hallo. Und dann ist noch ein anderer Studiogast, der sich momentan noch nicht zu Wort melden will. Und dann ist noch etwas, ihr könnt alle mitmachen bei dieser Sendung. Die Nummer von Radio Orange ist 319-09-99 Durchwahl 3. Also ich wiederhole, 319-09-99-3. Die Telefonnummer zum Anrufen und Mitmachen.
Kauyane, wo Kauyane, wo.
Mai 1999, frühmorgens. Die Polizei startet zum größten Angriff in der Geschichte der Zweiten Republik. Der Angriff gilt den vermeintlichen Drogendealern. Ein nigerianischer Drogendealerring soll aufgeflogen sein und die Bosse der Drogendealer sollen verhaftet werden. Und es gelingt. Die Medien sprechen von Erfolg. Die Polizei macht sich einen Drogenboss. Der Drogenboss, Charles O., mit dem wir später noch sprechen werden, sitzt neben uns. Aber er war nicht der Einzige. Über 100 Menschen wurden in dieser Aktion gefangen genommen und bereits am nächsten Tag von den Medien vorverurteilt. Am 26. Mai 1999 rief die Kronenzeitung auf, über ein Inserat der Freiheitlichen Partei Österreichs unter Jörg Haider damals noch, den Krieg gegen die nigerianische Drogenmafia. Und der Innenminister reagierte. Er schickte über 800 seiner Polizisten und Polizistinnen aus, um diese Operation durchzuführen. Dem zuvor gegangen ist der erste große Lauschangriff und mittlerweile in den Prozessen wird versucht, die Kronzeugenregelung durchzusetzen und repressive Methoden einzuleiten. Wir wollen ein bisschen auf die Vorgeschichte zur Operation Spring eingehen, die mit Rassismus zu tun hat. Alltagsrassismus in Österreich und ja, dazu jetzt ein kurzer Brief.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Iman F., bin ägyptische Staatsbürgerin und lebe seit über 25 Jahren in Österreich. Ich möchte Ihnen von meiner langen und komplizierten Geschichte erzählen, die ich in Österreich erlebte und die noch immer nicht zu Ende ist. Ich habe mich hier in Österreich an alle möglichen Regierungsbeamten gewendet, zum Beispiel Justizminister, Innenminister, Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bürgermeister und so weiter, mit der Hoffnung, dass mir jemand zuhört und hilft, mein Recht zu bekommen. Leider hat mir keiner von diesen Herren jemals geantwortet. Jede meiner Bitten wurde ignoriert. Stattdessen wurde mir mein Leben schwer gemacht, einfach ruiniert. Es ging so weit, bis man mich bestrafte und in U-Haft steckte. Man hat versucht, mit allen Mitteln mich unglaubwürdig zu machen. Wenn ich jemandem etwas davon erzählte, glaubte mir keiner. Weil die Geschichte unwahrscheinlich und unglaublich klingt. Aber sie ist wahr. Zum Beispiel die Geschichte mit meiner Grundbucheigentumswohnung. Als ich eines Tages die restliche Rate bei der BSK Punk einzahlen wollte, erfuhr ich, dass die Wohnung mir nicht mehr gehöre, weil sie vor 2 Wochen versteigert wurde, eine Zwangsversteigerung. Wegen 1400 Schilling, die ich angeblich einem Ingenieur schuldete, so wurde in der PSK-Bank behauptet. Die Zwangsversteigerung wurde mit einem Kurator durchgeführt, also ohne mein Wissen, ohne mich vorzuverständigen, ohne ein Wort zu sagen, einfach so hinter meinem Rücken, so wie viele andere Sachen auch hinter meinem Rücken geschehen sind. Ich lebte damals seit über 15 Jahren in meiner Hauptmietwohnung im 19. Bezirk. In derselben Zeit versuchte man mir die Hauptmietwohnung im 19. Bezirk durch einen anderen Kurator auch wegzunehmen. Ich erfuhr davon auch nur durch Zufall von einem Bekannten, dass gegen mich ein Verfahren im 19. Bezirk läuft. Die BSK-Bank hat mir geraten, sofort im 10. Bezirk, wo meine Eigentumswohnung zwangsversteigert wurde, im Bezirksgericht einen Rekurs zu machen, was ich auch rechtzeitig geschafft habe. Aber als ich meinen Akt kopieren wollte, um zu erfahren, was da geschehen ist, kam ein Richter persönlich zu mir und verbot mir, den Akt zu kopieren. Ich machte dann einen Termin bei der zuständigen Richterin und erschien auch dann zu diesem Termin bei ihr mit allen bezahlten Zahlscheinen und allen Unterlagen. Sie wollten es nicht von mir nehmen, sondern rat mir, auf den Rekurs zu warten. Nach viel Krach nahm sie dann doch manche Unterlagen als Beweismaterial von mir und versprach mir, dass das Verfahren wieder aufgenommen wird. Als ich dann meine Sachen von der Wohnung im 10. Bezirk abholen wollte, stellte sich heraus, dass dort sogar das Schloss gewechselt wurde. In dieser Wohnung befanden sich wertvolle Sachen meiner Familie, auch meiner Freunde. Alles war weg und bis heute weiß ich nicht, wo diese Sachen sind. Ich habe auch keinen Groschen von der Wohnungsversteigerung gesehen. Zu meiner Verwunderung wurde die Wohnung sofort renoviert und die Wände wurden prompt bemalt und andere Renovierungsarbeiten wurden dort durchgeführt. Ich ging dann wieder zu meiner Richterin und fragte, was das alles bedeuten solle. Sie sagte mir, dass die Schlüssel bei ihr liegen und sie versprach mir wieder, dass alles zu meinen Gunsten entschieden wird. Sie hat schon die richtigen Wege eingeleitet und soll wieder warten und ich soll wieder warten, bis ich vorgeladen werde. Ich glaubte ihr, sie ist schließlich eine Richterin und Richterinnen sorgen ja für die Gerechtigkeit. Und ich wartete. Nach einiger Zeit bekam ich statt einer Vorladung einen Brief, in dem stand, dass der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens abgewiesen ist und alle Instanzen erschöpft sind. Es wurde wieder ohne meines Wissens, ohne mit mir vorher zu sprechen, entschieden. Von der allerletzten Instanz Straßburg wusste ich damals nicht. Heute weiß ich das. Ich hätte ja vielleicht dort mein Recht bekommen. Aber damals hat mir keiner was gesagt, nicht einmal mein Pflichtverteidiger. Er verlangte nur von mir 26.000 Schilling für die Rekursverbesserung. Geholfen hatte mir nicht, im Gegenteil. Ich versuchte dann auf eigene Faust immer wieder, auch mit meinen Studienkollegen, die Wohnung noch irgendwie zu retten. Sprach andere mehrere Anwälte, Amtsauskunft, Volksanwalt an. Es war leider nichts zu machen. Ich war schließlich bereit, mich an die Öffentlichkeit zu wenden und sprach dann auch mit einem Volksanwalt darüber. Er hat mir abgeraten, mich an die Medien zu wenden. Und versprach mir zu helfen und den Fehler herauszufinden. Daraufhin steckte man mich in U-Haft, für 2 Monate wegen angeblichen Diebstahl. Das wurde mir angehängt, damit ich meinen Mund halte. Ich durfte aber mit keinem reden, auch nicht telefonieren, nicht einmal mit der Botschaft meines Landes oder mit meiner Familie, auch lange Zeit mit keinem Anwalt. Ein Tag vor Weihnachten wurde ich aus der U-Haft entlassen, dank der Hilfe meiner Freunde. Und ich schwor mir, der Sache nachzugehen und herauszufinden, wer dahinter steckt und was er damit erreichen will. Ich wollte mir das nicht gefallen lassen, denn man hat mich zutiefst verletzt, meine Religion, meine Familie und meine Mentalität ausgenützt, um mich einzuschüchtern. Ich unterbreche jetzt einmal das Lesen von dem Brief. Die Iman ist bei uns im Studio und ja, vielleicht kann sie uns selber mal mit ihren Worten, halt der Brief war von ihr, erzählen, wie das abgelaufen ist.
Wann es abgelaufen ist, ist es noch gar nichts abgelaufen. Es geht noch immer weiter. Ich habe, durch dass ich mir geschworen, dass ich alles in Hand zu nehmen, trotzdem nicht erreicht. Ich bin nur von einem Anwalt zum anderen gelaufen. Nach dem Untersuchungshaft natürlich habe ich mich nicht vertraut, wieder zu reden. Weil ich weiß, was passiert ist. Ich war deprimiert zu Hause, tagelang, monatelang. Ich habe nicht einmal vertraut, in einem Geschäft hineinzugehen. Ich habe den Kaffee lieber schwarz getrunken, statt dass ich ein Milch von einem Geschäft zu kaufen. Aber das hat mich nicht ausgemacht. Mein Glauben an Gott, mein Glauben an Gerechtigkeit irgendwo, hat mich nicht verlassen. Irgendwann habe ich den Kraft wieder gesammelt. Und ich habe mich entschieden mit dem Jahrtausendwende, ich lasse das mir nicht gefallen und ich nehme mein Leben wieder in Hand. Und alles, was ich machen könnte, ich habe es versucht, durch ein Jus-Studium, als Juristen dann und als Anwälten und die Sachen in meine Hand zu nehmen. Was mir auch gelungen, ich habe mich inskribiert auf die Jus-Universität und ich war jeden Tag in der Muse Universität. Ich war von 8 Uhr in der Früh bis am Abend. Ich habe meine Plan selber gemacht. Das war mir alles egal. Alles, was ich wollte, dieses Studium zu Ende. Denn ich bin wirklich tief verletzt. Und die innere Verletzung, die kann man wegnehmen. Kann man nicht wegnehmen. Eines Tages habe ich mich gefreut dann auf dem Osterferien. Und da wollte ich dann alles meine Prüfung absolvieren und im Juni die ersten News-Abschnitt. Dann bin ich immer noch immer heiß Juristen. Was ich nicht dazu kam. Ich habe mit meiner Schwester ausgemacht, jeden Tag, wenn ich nicht anrufe, dann ist es mir was zugestoßen. Es ist mir gelungen bis dahin. Und ich setze den ersten Tag von dem Osterferien. Ich lese meine Vorlesung, habe ich meine Vorlesung im Ohr. Und auf einmal kamen 10 Leute, haben meine Tür aufgebrochen. Ein Exekutor und einem Anwalt und mehrere von den Leuten mit Karton in Hand haben sie angefangen, meine Sache zu backen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was soll das. Ich frage, um was geht. Sagt er zu mir, ja, ich weiß ganz genau, um was geht. Sag ich, was heißt das? Sagt er zu mir, die Wohnung wurde delogiert. Sag ich, das gibt's doch nicht. Ich wohne seit über 20 Jahren in derselben Wohnung. Da sagt er zu mir, das habe ich schon gewohnt. Sag ich, bitte, was habe ich für Schuld gemacht? Sagt er zu mir, ich weiß es schon. Hin und her, ich bekam keine Antwort. Zufällig kam mein Nachbarn, durch ihr habe ich erfuhren, er wirft mir vor 3 Monate, dass ich nicht bezahlt habe. Ich drückte in seinem Hand diese alle Rechnungen. Das interessiert ihn nicht. Er hat einen rechtskräftigen Titel. Und ich habe 5 Minuten Zeit und ich soll die Wohnung verlassen. Habe ich gedacht, das mache ich bestimmt nicht. Ich werde meine Wohnung nicht verlassen und schon gar nicht so. Das geht ihm nicht an. Ich habe 10 Minuten Zeit, meine Sache zu nehmen und die von der Wohnung entfernen. Sage ich bitte, und wenn ich die Wohnung verlasse, ich werde nicht bestimmt meine Akten und meine wertvolle Sache hier für ihn lassen. Das hätten sie gern. Er hat mir gesagt, wenn ich nicht in 5 Minuten weg, ruft er die Polizei. Habe ich ihm gesagt, ja, umso besser. Der Herr Straße sagt immer, wir sind für Bürger alle da und wir sind jetzt anders an neue Regierung. Ich habe gehofft, dann meine Rechte doch zu bekommen, wenn die Polizei da sind. Tatsächlich trafen die Polizei ein. Sagen sie mir, die standen mit dem Exekutive und dann haben sie kurz geredet und verlangt die Polizei sogar von mir 10 Minuten Zeit und ich soll die Wohnung verlassen. Ich habe gesagt, das mache ich bestimmt nicht. Und wenn ich die Wohnung verlasse, dann lasse ich meine Sache auch nicht hier. Und schon gar nichts das, was ihr wollt, meine Akten und meine wertvolle Sachen. Außerdem, mein Buch steht am Computer. Das lasse ich dieses Mal bestimmt nicht unter meine Hand weg. Daraufhin bekam ich die Antwort, umso besser. Sagte ich ihm, ich habe es dann angerufen, meinem Botschafter, meine Schwester, habe ich ihr gebeten, dass sie meinen Botschafter angerufen. Zwischen hat sie mir gesagt, er kommt schon nach Hause mit dem Anwalt. Ich habe ihm gebeten dann, er soll warten, bis mein Botschafter und mein Anwalt kommt, dann kann man die Sache klären. Ich habe die Antwort, das hätte ich gern. Und fangt mich an zu greifen, ich soll jetzt ansehen, sondern nimmt er mich, so wie ich bin. Hab gesagt, das mache ich nicht. Auf jeden Fall hin und her nahm von mir mein Telefon. Ich darf ab jetzt gar nichts, entweder ansehen oder nehmen sie mich weg. Ich habe nur die Möglichkeit, im Badezimmer anzuziehen, habe ich wieder meine Schwester angerufen. Habe ich ihr erzählt. Komm, bin ich beim Telefonat, macht die Polizisten die Tür auf und fordert mich rauszugehen. Sage ich ihr, ich gehe trotzdem nicht. Daraufhin sagt der andere Polizist, ich bin verhaftet. Sage ich, wie bitte? Sagt, ja, ich bin verhaftet. Ich habe eine Strafe 5000 Schilling. Ich habe gesagt, ja, okay, sagen Sie für mich, für was ist das? Ich bezahle das Ihnen gern. Aber ich verlasse trotzdem meine Wohnung nicht. Und nicht so und nicht in diesem Art. Und nicht dieses Mal. Das können Sie nicht mehr mit mir machen. Daraufhin nahmen mir eine rechts, eine links. Und auch wenn ich die bezahle, ich bin jetzt verhaftet. Nahmen Sie mich, schleppten Sie mich raus mit Schlappen. Ganze Stiege runter, ganze Straße. Es ist egal, ob das auf die Seite, auf dem Fuß, auf dem Rücken, auf dem Kopf. Hauptsache bis zum Polizeiauto. Haben sie mich aus dem Polizeiauto rausgeworfen, Handschellen, hinein im Auto hineingeworfen und bis zum Polizeiwachzimmer. Im Polizeiwachzimmer.
Ich würde vielleicht eine Frage dazwischen stellen. Hat dir jemand gesagt, warum du verhaftet bist?
Alles, was ich hören wollte, alles, was ich gehört habe von ihm, ich habe 5000 Schilling Strafe. Und trotzdem, obwohl dass ich das ihm zahlen wollte, trotzdem hat er mich genommen. Bei dem Wachzimmer habe ich dann meinen Botschafter angerufen und daraufhin hat der Polizist über mich noch mehr lustig gemacht. Er fragt mich, von wo ich bin, sage ich ja Gott sei Dank von Ägypten. Kaum habe ich das gesagt, fangt mir eine Geschichte zu erzählen. Und wenn Gott sei Dank aus Ägypten, was macht ihr aus Linda hier? Warum bist du dann nicht in Ägypten, wenn das Gott sei Dank von Ägypten ist? Und ob er nicht weiß, wie die Leute in Ägypten leben? Und ob er nicht weiß, dass sowas gibt in Ägypten? Hätte er das passiert in Ägypten, hätte er überhaupt einen Richter gesehen? Oder hätte er überhaupt ein Telefon gehabt, seinen Botschafter zu anrufen? Ich soll so froh sein, dass ich in Österreich bin. Die Frauen sind sowieso gedrückt in Ägypten durch diese Religion. Ob überhaupt und. Alles, ob er sein ganzes Leben in Ägypten gelebt hat. Daraufhin habe ich gesagt, er darf nicht mit mir so reden, er kennt mich nicht. Und ich möchte jetzt mit meinem Botschafter anrufen. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, meine Botschafter kommt. Daraufhin habe ich wieder die nächste Geschichte. Und ob ich glaube wirklich, dass mein Botschafter kommt. Und. Auf jeden Fall habe ich gewartet. Kurz darauf kam eine Frau von oben, Frau Anita, und drückte bei mir in meine Hand einen blauen Brief und sie wollte meine Unterschrift haben. Ich hab's verweigert, meine Unterschrift zu geben und ich hab's gesagt, ich warte, bis mein Botschafter kommt. Daraufhin haben sie über mich lustig gemacht, ob ich glaube wirklich, mein Botschafter kommt. Habe ich gesagt, ja, meine Botschafter kommt. Kurz darauf hat er wirklich angerufen, die Botschafter, und hat er gesagt, der ist unterwegs. Der ist gekommen zum Wachzimmer, hat für mich das 5000 Schilling bezahlt und ich bin mit ihm rausgegangen. Ich habe dieses Brief in meinem Hand gehabt. Ich werde jetzt ein bisschen kurz Musik machen, sondern wäre die Geschichte so lang.
Ihr könnt hier im Studio anrufen, die Telefonnummer ist
319-0999-3.
Diakula dinani na.
machen weiter. Rebel Voice, eine Sendung von und für eine Welt ohne Rassismus. Ein Jahr Operation Spring. Wir haben jetzt einen Anruf. Mahmoud, hörst du mich?
Ja, ich höre.
Super. Ja, du wolltest auf das vorher Gesagte von der Imam eingehen. Ja, mach das.
Ja, ich sage so. Ich habe es geweint, was sie erzählt hat über diese Geschichte. Und es ist ganz, ganz bekannt für mich. Weil der Rassismus in Österreich ist ein bekanntes Wort. Man kann Blut und Nerven es spüren. Und die Polizisten, die grün angezogenen Männer, die das machen, die sind...
Ja, das ist ein technisches Problem hier. Kannst du darauf antworten, was gesagt wurde?
Ich möchte nur dazu sagen, sie brauchen überhaupt nicht traurig zu sein, weil ich bin selber nicht. Ich war über 10 Jahre, habe ich diese Hölle auf der Erde erlebt, aber jetzt dadurch, dass ich auf der Straße bin, obwohl alles, was ich besitze, meine gerissene Hose und meine Schlafen und meine blauen Flecken überall, was nicht so übersehen ist bis heute noch, aber ich bin so froh, weil jetzt kann ich reden. Das, was ich auf meinem Herz immer gelegen habe, ich habe es immer geschwiegen und das habe ich immer mitgetragen. Das trage ich auch noch immer mit jetzt. Aber da tragt viele Leute auch mit, weil ich kann heute noch reden. Und das danke ich erst jetzt, nur die Straße. Hätte ich das nicht jetzt erlebt, vielleicht hätte ich eine Probleme mehr noch auf meinem Herz. Ich danke für Ihren Anruf.
Zur Straße vielleicht ist was zu sagen, also die Sendung heute hat ja auch was mit der Straße zu tun. Die Straße als Ort des Widerstandes auch gegen Rassismus und Diskriminierung in Österreich. Vielleicht Charles, willst du kurz irgendwas erzählen über den Widerstand der African Community anlässlich des Todes von Marcus Onufuma am 1. Mai letzten Jahres?
Ja, Thomas, danke so gerne. Das ist ein Jahr, die Operation Spring, und fast ein Jahr Onufuma ist gestorben. Bevor die Onufuma-Geschichte hatte die afrikanische Community Network angefangen zu denken, dass Rassismus geht in unsere Blut hier. Es ist fast wie Apartheid in Südafrika. So, wir konnten das nicht weiter erleben, weil wir haben Kinder und manche von diesen Leuten sind ungefähr sehr lang hier gewohnt und sie mussten auch hier weiter bleiben. So, der erste Tod, wir haben gehabt, war Ahmed. Denn die Sterben von Ahmed war die erste Mal, die afrikanische Community Network sind auf die Straße gegangen, weil man hat gedacht, dass Österreich ein demokratisches Land ist. Dann es dauert nicht so lange, dann gab diese Marcus Onufuma-Geschichte, dann haben wir gedacht, was sollen wir machen, weil wenn wir noch warten, es gibt ein Sprichwort mit uns, wer nächste, weil es war Ahmed, dann der zweite war Onufuma, dann wer nächste von uns, so wir müssen ein bisschen bewegen. So, die afrikanische Community Network mit der Hilfe und Zusammenarbeiten mit vielen Menschenrechtsorganisationen in Österreich haben zusammengesessen, dann haben wir zusammen eine richtige Demonstration organisiert und Mannwache auch gehabt. Dann dauert nicht sehr lang wieder, dann kommt die Operation Spring. In dieser Operation Spring bin ich verhaftet als die riesen Cruise-Drogen-Boss, das hat nicht mehr gegeben in Europa. Und das ist die größte Dinge, Österreich hat geschafft. Ihre neue Waffen, ihre neue Instrumente an die schwarze Community zu probieren. Wie ich habe immer gesagt, wenn ein Arzt ein neues Medikament hat, er versucht in die Tiere das zu benutzen. So, man hat gedacht, die afrikanische Community Network hat keinen Markt. sie sind machtlos, niemand sind hinter diese Leute, so man muss diese Leute benutzen für ihre neue Medikament oder Instrumenten. So, dann gab die Operation Spring, wie in dieser Operation Spring sind viele Leute verhaftet. Dann für mich, ich war im Gefängnis vor 3 Monaten und es gab keinen Beweis. Der einzige Beweis, das hat mich Operation Spring Drogenboss gemacht, war, dass ich habe Kontakt mit UNO, ich habe Kontakt mit Universität, ich habe Kontakt mit Afro. Ich war einmal in chinesischen Restaurant zu messen und Flyers zu verteilen. Und für einen Rechtsstaat wie Österreich, demokratisches Land, es war genug, die Exekutive mich ein Drogenboss zu machen, wegen ihrer eigenen Wahl und politischer Macht.
Du hast gesagt, die Leute wurden eingesperrt und entrechtet. Und das Ganze hat mit Widerstand zu tun. Vielleicht jetzt eine Frage nochmal an ihn. Deine Verhaftung ist ja nicht direkt in Zusammenhang mit der Operation Spring gestanden. Was mich aber irgendwie an deiner Geschichte beeindruckt hat, ist, dass du eine eigene Form gefunden hast, Widerstand zu leisten. Kannst du vielleicht darüber etwas erzählen, wie du dich gegen das Rechtssystem und Justizsystem in Österreich zur Wehr setzt?
Ich muss sagen, alles Ausländer hier, egal was man macht, ist man wirklich hilflos, weil die haben wirklich ihre Methode. Und ich weiß wirklich, von was ich rede. Ich habe mich immer versucht zu wehren, versucht irgendwie zu erzählen. Aber ich kann nicht erzählen, wie oft war ich eingesperrt zwischen 4 Wänden beim Polizei für mehrere Tage, wie einem Hund. Und bis man natürlich draußen ist, das war für denen erledigt. Man sitzt dann zu Hause, deprimiert, redet mit sich selber und das wollen sie. Dann traut man keinem Menschen wieder irgendwas zu sagen. Und das gibt es wirklich viele Tricks und Tipps, was sie verwenden. Und man ist wirklich hilflos hier in dieser Stadt. Das kann ich jetzt lauter meiner eigenen Erfahrung sagen.
Aber du hast erzählt, dass du dein eigener Anwalt oder deine eigene Anwältin bist.
Ja, ich habe es versucht natürlich jetzt mal auch mit Anwälten zu reden, was mir überhaupt nicht genützt. Umgekehrt. Sie haben mir immer geschadet. Und das sage ich laut und deutlich. Ich habe wirklich keinem Mensch vertraut. Bis einmal sogar, ich bin zu einer Verhandlung gegangen und die haben mich alles verkauft, die haben alles zusammengespielt. Und ich weiß das von meiner eigenen Erfahrung auch, denn ich habe es auch eine Richterin Freund gehabt, wie sie zusammenarbeiten. Und ich brauche nicht zu kämpfen. Und ich habe es immer dann am Ende gesagt, ich nehme meine Sache in Hand. Und das ist die einzige Verfahren, wo ich hingegangen habe, ich gewonnen. Ich habe mich selbst verteidigt. Ich bin hingegangen, habe gesagt, ich habe Gott mit mir. Der ist besser als 100.000 Anwälte. Und der Gott hat mir geholfen. Und ich kann auch reden. Und damals habe ich gewonnen. Nur jetzt, wie ich wollte mir wieder helfen, die haben mich nicht zu reden gebracht. Gerade jetzt auch, wie ich auf die Straße bin. Ich habe gestern Verhandlung. Ich habe vorige Woche habe ich Verhandlung zuerst. Ich habe einen Anwälten. Sie bat mich auch nur Ja oder Nein zu sagen. Ich war sicher natürlich, ich werde nicht bekommen, wenn Ja oder Nein zu sagen. Gestern habe ich die letzte Verhandlung. Dann habe ich mich selber auch zum Wort gemeldet. Und sie musste dann mich hören. Sogar ich habe es ihr gebeten, meine Richterin. Sie soll nicht meine Richterin sein. Weil sie hat mich von dem Bezirksgericht rausgeworfen. Wie konnte so eine Richterin sein? Und ich weiß nur, man soll wirklich sich selber irgendwie erkundigen. Und ich sage nur, jeder kann sich selber verteidigen. Und das ist die beste Methode, wirklich.
Vielleicht zum Verteidigen. Wir haben auch 2 Studiogäste hier heute sitzen bei uns von der Gesellschaft für die Menschenrechte von Marginalisierten und Migrantinnen, die sich im Rahmen der Operation Spring, diese Gesellschaft gegründet hat, um eben Leute, die bei der Operation Spring verhaftet wurden, zu verteidigen und zu unterstützen. Könnt ihr vielleicht kurz einmal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ihr euch gegründet habt und was so die größten Probleme sind dabei?
Also vorweg mal, verteidigen tun wir niemanden, das machen die Anwälte oder die Leute selber, wie gerade erzählt. Aber, also was, ja, unsere Erfahrungen auch so sind, ich möchte gleich anschließen an die Erzählungen von Iman von vorher, so mit dem Gefängnis, also da kommt mir auch vor, dass das du hast das, das ist, was die Polizei anstrebt, die Leute einzuschüchtern und diese Repression dazu dient, sie mundtot zu machen. Und das passiert zum Beispiel damit, dass sie nicht so wie alle anderen Häftlinge, das fängt am Anfang an, irgendwelche Sachen zur Verfügung gestellt kriegen, wie so einfache Dinge wie Zahnbürste und ähnliches, wie das am Anfang war bei den Festnahmen von der Operation Spring. Also wo die dann wirklich im T-Shirt, das sie angehabt haben, monatelang rumhängen haben müssen, weil sie kein Anstaltsgewand zur Verfügung gestellt bekommen haben, obwohl die Anstalt das dementiert. Aber man hat das immer gesehen bei den Besuchen, die haben ständig das Gleiche angehabt. Und da fragt man sich natürlich schon, warum ist das so? Und wir haben dann auch gefragt und dann hat es geheißen, wir haben einfach nichts bekommen. Und ja, das geht dann auch weiter somit, dass sie einfach grundlegende Dinge, die sie im Gefängnis an Rechten hätten, so wenig Rechte sie eh schon haben, dass die auch noch beschnitten werden, dass sie einfach nicht wissen, was es für Möglichkeiten gibt, was es für, sagen wir mal, Freizeitangebote unter Anführungszeichen zur Verfügung gestellt wird. Geschweige denn, dass sie zum Beispiel irgendwelche Hilfestellungen bekommen oder dass man sie über die rechtliche Situation aufklären würde. Die wussten teilweise nicht einmal, dass sie sich einen Anwalt nehmen können, einen sogenannten Pflichtverteidiger. Ja, und deswegen haben die das auch nachher vor Gericht erfahren, dass sie da jetzt einen Pflichtanwalt dann haben. Und der war vorher nicht bei ihnen drinnen und ähnliches. Und natürlich sind die dann auch nicht sehr engagiert, diese Anwälte, weil die dafür auch nichts bezahlt bekommen, sondern nur in den Pensionstopf was eingezahlt kriegen. Ja, das ist dann eben sehr problematisch. Oder selbst wenn die dann was zahlen, dass das halt das Geld einfach nicht reicht, wenn man jahrelang in Untersuchungshaft sitzt. Und in dem Fall ein Jahr eigentlich erst. Ja, und dann die Anwälte auch sagen, dann verteidigen wir nicht weiter und die Leute im Regen stehen lassen. Aber vielleicht mag mein Kollege noch weiter dazu was sagen.
Ja, ich denke mir, es ist halt vor Gericht teilweise auch so, dass eben dann diese vermummten Zeugen auftreten, die irgendwie so anonymisiert eben sind und die zum Teil auch einen Helm dann eben aufhaben. Und und die dürfen die Anwälte zum Teil also keine Fragen stellen oder die Möglichkeit dazu ist ein bisschen eingeschränkt. Und gleichzeitig ist es eben so, dass zum Beispiel, also die Frau Bock aus dem Gesellenheim in der Zollmanngasse, die hat das jetzt auch vor kurzem in dem Falter-Interview gesagt, dass sie halt da auch meint, dass die Zeugen eben präpariert sind, weil es eben dann zum Beispiel einen anonymen Zeugen gibt, von dem eigentlich jeder weiß, wer er ist, und der macht dann eben Zeugenaussagen zu allen Afrikanerinnen und Afrikanern, die in dem Gesellenheim drinnen waren. Und irgendwie wäre das halt so, dass der irgendwie 30 bis 35 Menschen dort rund um die Uhr irgendwie beobachtet hätte müssen, dass das irgendwie so ist. Ne? Gleichzeitig gibt es dann eben auch anonyme Zeugen, die behaupten, dass 80% aller Afrikaner in Österreich Drogendealer sind, und da kann man sich dann halt schon fragen, also inwieweit das dann überhaupt wahr sein kann oder nicht.
Ja, jetzt gibt es irgendwie einen Mikrofontausch und ich würde nochmal sagen, wenn ihr Fragen habt und anrufen wollt oder mitmachen wollt, unsere Nummer ist 319-09-99-3. Vielleicht ein bisschen Musik wieder für zwischendurch. Also 319-09-99-3 zum Anrufen und Mitmachen. Und nach der Musik geht's weiter mit Informationen zu Rassismus in Österreich und zu Operation Spring.
wieder einen Anruf und ein kleines technisches Problem, das haben wir jetzt gelöst. So, ja, hallo, hörst du mich?
Ja, hallo. Ja, ich hätte eine Frage, unter welchem Rechtstitel laufen die jetzt, diese anonymisierten Zeugen? Wieso sind das jetzt da selbst Angeklagte? Sind das irgendwelche Menschen, denen man was versprochen hat? Kriegen die was dafür? Sind das Polizisten? Wer ist das?
Polizeigesetz geregelt ist, hat man das jetzt gehört? Also ich glaube prinzipiell ist das so, dass das nach dem Sicherheitspolizeigesetz geregelt ist, beziehungsweise gibt es eine Grundzeugenregelung.
Die Musik ist noch an, das hört man jetzt nicht.
Aha, die Musik ist noch an, hallo.
Genau, die Musik ist an.
Das ist komisch.
Hört man nicht an, ja, nichts davon.
Aha.
Augenblick. An und für sich müsste es funktionieren.
Ich habe mein Radio drin im Zimmer und da ist Musik.
Nein, bei uns gibt es keine Musik.
Ah ja.
Ja, die ist abgedreht. Aha. Da sind ja die Regler zu. Also, ich weiß nicht, was du für einen Sender hörst. Aber für sich sind bei uns nur die Mikrofone.
Okay, und das Telefon. Okay. Also es ist nach dieser Grundzeugenregelung jedenfalls geregelt. Und da ist es so, dass es einerseits dieses Zeugenschutzprogramm gibt.
Ja, schau mal, dann müssen das doch selbst Angeklagte sein. Und zwar unter derselben Anklage. Oder?
Ja, das ist ja so. Also die haben ja selber Anklagen und das wird halt dann so verhandelt. Also beim letzten Fall war das so, dass der dann total milde Strafen halt bekommen hat. Das ist ausgegliedert worden, das Verfahren. Und ja, also es wird, also Zeugen, die da was dazu sagen wollen, wo der eigentlich belastet werden würde, die werden überhaupt nicht zugelassen vor Gericht. Da wiegelt der Richter ab oder sagt halt, ja, die haben jetzt eh nichts
zu sagen. Das sind gekaufte Menschen so quasi. Denen hat man so einen Druck gemacht, dass die dann da mitspielen und alle verkaufen offensichtlich.
Nehmen wir mal an.
Na gut, und es wäre ganz gut, wenn da mehr noch hingehen würden und sich das anschauen und auch...
Das wäre natürlich großartig, weil ich glaube, dass wenn man das nicht selber miterlebt, das ist einfach ganz arg und... Also man glaubt ja das gar nicht, was da passiert vor Gericht. Ja, nein, es ist ganz, ganz heftig. Und also es ist ja so, dass es öffentliche Prozesse sind und man kann jederzeit hingehen. Es ist auch wie heißt die Zeitung schnell?
Amtsblatt?
Nein. Im Augustin ist das immer angekündigt.
Ja, ja. Mhm.
Beziehungsweise kann man auch den Portier beim Gericht fragen zu den Paragraphen.
Mhm.
Okay.
Merci, danke.
Ciao inzwischen. Wiederschauen.
Vielleicht was noch Interessantes, wenn Sie das noch kurz sagen müssen, die Genny hat ja ein Treffen, den öffentlichen, wo Leute, die Sie interessieren, hinkommen. Kannst du den vielleicht noch kurz einmal durchsagen?
Ja, das war halt jeden ersten Freitag im Monat im Ammerlinghaus in der Stiftgasse 8 im 7. Bezirk. Und es sind alle herzlichst eingeladen, vorbeizuschauen. Da kann man genauere Informationen geben. Ich habe jetzt leider nichts mit, sonst hätte ich diese Frage sicher auch konkreter beantworten können. Aber ja, das ist von 8 bis 20 Uhr, immer am ersten Freitag im Monat.
Von 18 bis 20 Uhr. Also jeden ersten Freitag im Monat von 18 bis 20 Uhr, also das nächste Mal, nächste Woche am Freitag. Und jetzt wollte Charles kurz was über die Kriminalisierung berichten.
Ja, was ich hätte sagen, ist, man sagt immer, dass alle Afrikaner Drogenhändler sind. Für mich ist es wirklich arg, weil niemand sagt, dass alle Österreicher rassistisch sind. Man hat so jetzt gemerkt, wie es läuft mit der Österreicher und der Sanktion. Die viele Österreicher und Österreicherinnen jetzt versucht und zeigen, dass alle Österreicher und Österreicherinnen nicht rassistisch sind. Und ich frage mich, es gibt in Österreich über 7 Millionen Leute plus die anderen Leute von verschiedenen Länder, ich meine Jugoslawien, Türkei, Russland und. Dann für Afrikaner und Afrikanerinnen, die in Österreich sind ungefähr 7000. So, ich frage mich, wie kann 7000 Leute, die in Österreich sind, alle Drogenhändler sind? Das heißt, unsere Priester, Schwester und Schwesterin, unsere Diplomaten, alle sind Drogenhändler. So sagt man in Österreich. Es ist wirklich arg. Und wenn 7000 Leute, ich meine Afrikaner, die in Österreich sind beschäftigt mit Drogen, ich weiß es, dann sollte Österreich untergehen sofort mit Drogen. Und trotzdem, diese Leute sind immer, man hat immer gegen diese Leute gesagt, ja, arm Afrikaner. Es ist wirklich, es passt nicht, dass jemand trifft und Drogen und diese Person ist wieder arm. Das Problem ist, man versucht, ihre rassistische Tendenz zum Erfüllen doch Ausrede. Es ist nur Ausrede, dass die Leute können Möglichkeit haben, gegen uns etwas zu tun. Das ist nur, was Sie hätte jetzt sagen.
Ja, ich denke mal, das mit den Drogendealern, es ist immer dann eine Reaktion, wenn irgendetwas, es müssen wir mal sehr unter Anführungszeichen setzen, schief geht. Und schief gegangen ist ja was im Fall Marcos Omofuma. Weil es ist auch der Marcos Omofuma nach seinem Tod irgendwie mit Drogen in Verbindung gebracht worden und das passiert ja immer noch.
Ja, ich habe das auch in meinem Buch gesagt, weil dass wenn Omofuma hier gestorben ist, dann sagt man, er hat Verbindung mit Drogen. Aber mein Problem ist, warum kann die Gericht nicht wirklich etwas gut machen? Das heißt, man vertraut die Gericht nicht mehr, man vertraut die Exekutive nicht mehr und die Politiker konnten ihren Mund auch nicht einmal öffnen. Sie schauen und sie sagen gar nichts. Es ist wirklich furchtbar. Man redet immer, dies ist ein demokratisches Land, alles geht gut, es gibt keinen Rassismus in Österreich. Dann warum sollen wir darüber sprechen? Das ist wirklich arg. Wenn wir wissen, dass es gibt Probleme hier, dann können wir Lösungen für diese Probleme finden. Aber wenn man sagt, es gibt kein Problem, dann wie soll man eine Problemlösung finden? So, als Marcos Omofuma ist gestorben ist, dann gab dieser Druck gegen die Innenminister, dann auf einmal dann hat man gesagt, alle Afrikaner sind Drogenhändler, verhaftet alles. So, sie haben die Leute verhaftet und nachher ein paar sind freigelassen. Die Medien hat wieder nicht berichtet, wie viele Leute sind freigelassen, aber man hat so viel berichtet, wie viele Leute sind schon verhaftet. So, es ist wirklich rassistisch.
Wir könnten natürlich jetzt stundenlang aus diversen Zeitungsmeldungen vorlesen und die Rolle der Medien ist ja auch ein Teil dieser Vorverurteilung von den Leuten, die bei der Operation Spring verhaftet worden sind. Ich habe ein Zeichen bekommen und es geht weiter. Was ich jetzt sagen wollte, ist ja, es werden nicht alle Leute, die verhaftet werden, mit Drogenhandel in Verbindung gebracht. Ich denke, das ist ja auch wichtig. Also wir haben ja die Iman da, die uns ja vorher berichtet hat, und bei ihr geht es ja nicht um Drogenhandel, das sind ja andere Delikte. Weiß nicht, wie siehst du diese Stigmatisierung der aller Afrikaner und Afrikanerinnen in Österreich mit Drogendealern? Kannst du da kurz was dazu sagen?
Ich muss zugeben, ich habe keine Erfahrung mit Drogendealer oder mit dieser auf jeden Fall. Oder ich war noch nie bei einer Demonstration oder so. Ich habe wirklich ein ganz harmloses Leben erlebt und ich wollte nur in Ruhe mein Leben. Ich habe über diese Dinge überhaupt nie vertraut. Aber nach meinem Erlebnis, ich traue dem Polizei alles zu und ich traue sogar die alle Behörde alles zu. Denn nicht nur die Polizei haben sie den Unrecht, sondern auch den Justizen, auch den Behörde. Ich meine, ich weiß, was ich auch sage durch mein Erlebnis. Die können wirklich den Menschen alles fertig machen, ob das Drogendealer oder ob Dieben oder so. Sie suchen immer die Schwäche von den Menschen und sie nutzen das aus. Und das ist leider schade, so wie er sagte. Man soll die Probleme lösen, nicht man soll noch an die Probleme größer machen. Ich will nur eins sagen, die Politik, der macht die Fehler und der vergisst das. Aber der Mensch, was der da erlebt hat, der vergisst das nicht. Da liegt irgendwas schwarzer Bunk drinnen. Irgendwann kommt das raus. Daher, ich habe nur eine Bitte an alle Behörde und auch an Polizist, versuchen wir zusammenzuarbeiten. Das ist schade um das Leben. Das Leben wirklich ist schön. Und wir können alle zusammenleben. Es gibt keine Schwarze, es gibt keine Weiße. Es gibt nicht deine, es gibt nicht meine. Es gibt auch genug Österreicher, die im Ausland leben. Stell Ihnen vor, dass Sie auch so Rassismus in dieses Land behandeln, weil Sie weiß sind. Das wäre auch schrecklich. Ich kenne mich erinnern damals mit dem Bomben, mit dem Briefbomben. Jeder hat mich in Ägypten gefragt, ob jeder Brief eine Bombe drin steckt. So haben sie die Leute die Meinung. Genauso wie er sagt, die glauben alle, die Afrikaner sind Drogendealer oder irgendwas. Haben sie auch in Ägypten alle geglaubt, jeder Brief steckt eine Bombe drin.
Und ja, aber ich glaube, dass ja da wesentlicher Unterschied gemacht wird. Der Briefbomber, der Franz Fuchs, ist ja mittlerweile gestorben. Auch ein tragischer Fall von Selbstmord, wie es ihm durch die Medien gegangen ist. Und er war ein Einzeltäter. Also der Franz Fuchs wurde allein verantwortlich gemacht für seine Taten, also für den Rassismus in Österreich und alles. Und ich denke, das zeigt ja das auf. Es wurde nicht gesagt, alle Österreicher und Österreicher sind Briefbomber oder Briefbomberinnen.
Nein, aber man hört nur die Medien. Man hört nur einen Brief und Bomber, genauso wie ein Drogen- und Dealer oder ein Schwarzer und Weißer. Man hört ein Wort und macht eine Geschichte daraus. Und die Leute, die sind harmlos, die glauben draußen alles. Ich hab's auch. Ich war auch ein Mensch, ich hab's alles geglaubt. Jetzt glaube ich mir keinem mehr. Ich glaube wirklich keinem was. Und egal, wer mir was erzählt, ich weiß, dass die Polizei und die Behörde haben die das getan. Weil ich habe selber meine eigene Erfahrung.
Erfahrungen mit dem Stigma des Drogendealers, also besser gesagt mit dem Drogenboss, hat ja der Charles gemacht. Du bist der Schriftsteller und natürlich nicht nur Schriftsteller, also du wurdest als Schriftsteller nicht so bekannt wie als Drogenboss. Wie fühlt man sich, wenn man über diese Anschuldigung so berühmt wird?
Ja, es ist... Es gab etwas, das ist negativ, bringt etwas positiv. Die Behörde und die Medien und die Exekutive haben mich ein Drogenboss gemacht. Obwohl ich bin ein Künstler und Schriftsteller und ich lebe mein Leben ruhig. Ich bin auch Menschenrechtsaktivist. So, ich stehe mich in Menschenrecht darum. Man hat mich aufgenommen als ein Drogenboss, aber Gott sei Dank, ich bin heute berühmt mit dieser Drogengeschichte. Ich sage den Leuten nicht mehr, ich bin Charles. Ich sage den Leuten immer, ich bin Charles O. Dass die Leute wirklich das verstehen. Und es freut mich, dass ich habe ein Buch im Gefängnis geschrieben. Das war viel Erfolg. So, und der Name von das Buch ist Morgengrauen. So, ich rate alle Afrikaner und Afrikanerinnen, die auch solche Probleme haben, Buch zum Schreiben, weil es hilft uns nicht mehr auf die Straße zu marschieren, es hilft uns zum Schreiben und unsere Erfahrungen zu den Leuten zu bringen.
Na, ich denke mal, dass auf der Straße marschieren, das hat schon auch was Wichtiges, also dass die Leute sehen, dass hier Widerstand gibt, weil ich denke mal, ein Problem ist ja auch, dass die Medien nicht nur Leute vorverurteilen in Österreich, sondern dass auch ganz gezielt Informationen verschwiegen werden.
Ja, ich meine die Afrikaner. Wenn die Afrikaner wieder auf die Straße marschieren, dann kommt man mit Kamera, mag alle Afrikaner Kamera und Bild und sie haben so viele Fotos in verschiedenen Mappen und sie kommen und verhaften diese Leute. Und diese Leute haben keine Macht hinter sich. Und niemand reagiert. Es ist nur, sag Afrikaner, Drogen, aus.
Ich muss sagen dazu, melde ich mich zum Wort. Das stimmt, was er sagt. Ich habe selber Erlebnis. Ich habe selber einen Polizist einmal gekannt. Da hat mir manches Foto gezeigt. Und da sagte er mir, ob ich diese Leute kenne. Weil ich habe damals beim Technik-Universität Studenten, zeigt mir ein paar Fotos von den Studenten bei uns auf die Uni. Und er fragt mich, ob ich irgendwer von dieser Leute kenne. Ich meine, und das macht aber ganz geschickt. Ich meine, ohne Erfolg, ohne irgendwas. Da muss ich Ihnen zu Recht geben.
Danke. So, Thomas.
Ja, jetzt weiß ich nicht, wir haben gerade wieder einen Anrufer in der Leitung. Will er gleich zu Wort melden? Nein, er will nicht. Will nicht. Der Anrufer oder die Anruferin will nicht reden.
Ich hätte aber Zahlenspielereien, die vielleicht jetzt ganz gut reinpassen gerade. Von Seiten hoher Polizeibeamter und dem Innenminister Schlögl, der das damals noch war, wurde während der Operation Spring permanent davon gesprochen, dass der Anteil von Afrikanerinnen an der Drogenkriminalität in Österreich nicht nur sehr hoch sei, sondern auch stetig steige. Da wird 1996 von etwa 30%, 1997 sind schon 35%, 1998 etwa 30-40%. Also dafür, dass es ja äußerst genaue Angaben gibt, dass ja einen Jahresbericht dazu gibt von der Drogenstelle der österreichischen Polizei, werden da sehr grobe Schätzungen angegeben. Wenn man sich die Zahlen genau anschaut, erkennt man, dass 1996 Nigerianerinnen mit 3,6% an achter Stelle liegen. In den weiteren Jahren 1997 hat das leicht abgenommen auf 3,5%. da sind wir dann noch immer am 8. Platz. Was jedoch bezeichnend ist, ist, dass der größte Anteil an Drogendelikten in Österreich von Österreicherinnen und Österreichern begangen wird, an zweiter Stelle deutsche Staatsbürger stehen und an dritter Stelle Schweizerinnen. Der Anteil der schwarzafrikanischen Tätergruppen, wie sie Bär nennt, konstruiert werden, ist äußerst gering in den offiziellen Statistiken, die auch vom Innenministerium herausgegeben werden.
Also so quasi könnte man sagen, alle Weißen sind Drogendealer, oder?
Wenn man schon so Konstrukte weiterspielen will, dann scheint es mehr der Wahrheit zu entsprechen, zumindest.
Okay, irgendwie ist da jetzt...
Hallo?
Will jetzt jemand... Wir hören jetzt gerade das Radio im Studio. Ich möchte noch kurz was sagen, also so vielleicht zur Geschichte. Es hat natürlich am 27. Mai 1999 diesen Einsatz gegeben und kurz darauf hat es natürlich auch Reaktionen gegeben, die leider alle verschwiegen worden sind. In einer Pressekonferenz vom 8.6.1999 ist halt auch die Aktionspartner für eine Welt ohne Rassismus zu Wort gekommen und das hat von der Rechtsanwaltskanzlei Kranich und Ferdinger, die den Charles verteidigt hat, auch gesagt worden, dass eigentlich die Akteneinsicht verwehrt wird und dass 54 Bände mit insgesamt ca. 4000 Seiten umfassenden Akt und dieser Akt sei schlicht und einfach noch nicht verfügbar. Das war das Argument, um Informationen nicht zur Verfügung zu stellen. Also wenn man sich jetzt das anschaut, wie ein Mensch, der jetzt überwacht wird, Tag und Nacht, und wo ihm dieser große Lauschangriff irgendwie angewendet wird, über den 4000 Seiten Akten da sind, und wo diese Akten da sind, um den Menschen als Drogenboss hinzustellen, dann denke ich mir, ist das schon sehr interessant, dass 3 Monate später eigentlich keine Beweise mehr übrig sind, wie das österreichische Justizsystem vorgeht. Und diese Zusammenarbeit von Justiz, Polizei und Medien in Abstimmung mit der Politik natürlich sind sehr interessant. Aber ich gebe das Wort weiter.
Ja, also es hat jetzt eine Hörerin angerufen und die wollte jetzt leider nicht selber reden auf Sendung und die stellt die Frage an die Iman, warum sie jetzt eigentlich verhaftet worden ist und sie wollte noch betonen, dass sie nicht der Meinung ist, dass alle schwarzen Drogendealer sind.
Gut. Ich habe nicht gesagt, alle Schwarze.
Nein,
die Frage an dich ist nur, warum du verhaftet worden bist, noch einmal ganz kurz.
Ich wurde verhaftet, weil... Sie haben mit mir nicht die Möglichkeit, irgendwas mir anzuhängen, weil ich rauche nicht, ich greife überhaupt nichts was an. Alles, was sie mir vorwerfen können, das war Diebstahl. Kaum bin ich nach meiner Depression raus von zu Hause und zum ersten Geschäft bin ich reingegangen. Da bin ich beim Polizei gelandet. Manchmal haben sie mir einen Grund gesagt, manchmal haben sie mir gesagt, dann Diebstahl. Das war ihr Zauberwort für mich. Kein Drogen, sondern Diebstahl. Aber das versuche ich natürlich irgendwie jetzt zu klären. Sogar meine Familie waren die hier und wollte ich das mit dem Behörde klären. Es ist uns nicht gelungen. Aber ich kläre das auch. Sie können mir glauben, ich lasse mir nicht mehr jetzt gefallen. Danke.
Okay, wir werden mal wieder ein bisschen Musik einschalten. Nochmal die Nummer für Leute, die anrufen wollen und vielleicht live senden wollen. 319-09-99-3. Ich wiederhole, 319-09-99-3. Hier erreicht ihr Rebel Voice, eine Sendung von und für eine Welt ohne Rassismus. Live auf Radio Orange 94.0.
Da takole vstopam. Vrata niso bila zaklenjena. Pravzaprav jih sploh ni bilo. Iste ti bi lahko videl nebo. Kuhinja je poplavljena, pa pa pečice je zadavljena. Hladilnik je začel goreti, stropedeli so na trla tla. Palici je procesija, sredeveška močilnica. Kosti ležijo sem in tja, kaj bo rekla zgodovina. Okoli hiše se slabo piše. To je pripeka, gnoj odteka.
denke mir, es ist vielleicht auch noch irgendwie wichtig darauf, sich zu überlegen, wie dieses Konstrukt überhaupt sozusagen in den Köpfen überhaupt entstehen kann, dass man sozusagen alle Nigerianer jetzt irgendwie als Drogendealer ansieht. Und ich meine, da ist es irgendwie zumindest eben auch wichtig, sich das immer wieder auch vor Augen zu führen, dass eben gerade die FPÖ einen Tag vor der Operation Spring ihre Inserate geschaltet hat, wo sie gemeint hat, ja, dass eben Österreich von den nigerianischen Drogendealern bedroht wird. Und irgendwie ja, geht es dabei eigentlich auch um eine gewisse Stimmung, die eben gemacht wird und auch um Feindbilder, die da eben aufgebaut werden. Also es ist dann auch so, dass man eben auch den Omofuma immer mehr in Verbindung damit gebracht hat, mit diesem, dass er eben mit Drogen gedealt hat. Zum Beispiel dann einen Monat nach der Operation Spring wird zuerst über nigerianische Drogendealer berichtet und im selben Artikel steht dann, Omofumas Hirn fehlt immer noch. Ja, oder zum Beispiel war ein anderer Prozess jetzt Anfang dieses Jahres und dieser Prozess, da wurde eben auch wieder gesagt, dass der Omofuma eben in Deutschland was mit Drogen zu tun gehabt haben soll. Ja, und in der Kronenzeitung stand das dann einen Tag vor der Eröffnung der EU-Beobachtungsstelle für Rassismus, während das eben 10 Tage vor diesem Datum auf den Prozess gefallen ist. Ja.
Was man dazu, denke ich mal, zumindest nur weiter sagen sollte, wäre, was hier konstruiert wird, ist eine neue Form eines, sage ich jetzt einmal, eines neuen Antisemitismus, der das Feindbild tauscht. Es ist in den Medien und auch in Polizeiberichten immer wieder die Rede von weltumspannenden Netz der Drogenbarone, die ihre nachvollziehbaren Spuren um den ganzen Erdball legt. Es ist immer wieder davon die Rede, dass nigerianische Superkapitalisten Österreicher die Kinder und angreifen, dann wird sogar Beziehungen zwischen Afrikanern und Frauen aus Österreich, in die andere Richtung habe ich da zumindest keine Zitate, also Beziehungen zwischen Österreichern und Afrikanerinnen und natürlich auch nur heterosexuelle Beziehungen in der homophoben Welt hier. Aber da spricht ein Polizist, nämlich der Magister Stübler, eine normale Beziehung zwischen einem Afrikaner und einer Österreicherin scheint außerhalb des Vorstellungsbereiches zu sein. Die Freundschaft mit österreichischen Staatsbürgerinnen wird mit dem Ziel, mit diesen eine Lebensgemeinschaft einzugehen, geschlossen. Das Eingehen von Lebensgemeinschaften erfolgt vordergründig, um diese weiblichen Personen als Drogenkuriere beziehungsweise Mittäterinnen bei der Wohnraumbeschaffung, Überweisung von Drogengeldern ins Ausland und anderen Beitragshandlungen einzusetzen. Das heißt, hier wird eine Konstruktion aufgebaut, die so die Frauen und Kinder des österreichischen Volkes, der Volksgemeinschaft bedroht und sich gleichzeitig als superkapitalistisch darstellt. Und all diese Dinge haben natürlich eine große Ähnlichkeit mit den Konstrukten, mit denen sich über Jahrhunderte Antisemitismus aufgebaut hat. Und ja, das sollten halt in der ganzen Diskussion nicht aus den Augen verlieren, denke ich mal.
Ja, die Frauen, also es war immer eines, dass die geschrieben wurden, die Schwarzen nehmen uns, unsere Frauen weg. Also das uns ist nie benannt worden, wer das sein soll oder so. Charles, du wurdest ja eingesperrt und hattest vorher eine Wohnung und es wurde ja behauptet, dass du sogar zwei Wohnungen hattest. Wie ist das gegangen, nachdem du nach 3 Monaten frei warst? Wo hast du dann gewohnt?
Ja, habe ich überhaupt keine zweite Wohnung gehabt, weil ich habe immer gefragt, wenn ich die zweite Wohnung habe, Media sollte mir sagen, die Adresse von der zweiten Wohnung. Ich habe einmal in einer kleinen Wohnung gewohnt mit einem Mitbewohner, einem Student. Dann ist ich rausgekommen, nach 3 Monaten im Gefängnis. Man hat alles von meinen Dingen weggenommen und hat alles von der Polizei Gebiet gebracht, bevor eine Frau und mein Bruder haben meine Dinge ein bisschen gesammelt. Aber die Menge von diesen Dingen bis heute habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo sie sind. So, diese Frau hat nicht auch gehofft, einen Platz mir zu geben, weil innerhalb 2 Wochen muss ich ein Meldezettel zu dem Gericht bringen. Obwohl die Gericht hat nicht gefragt, ob ich Geld habe, sie haben mein Sparbuch, sie haben meinen Reisepass, sie haben mein Zeugnis, sie haben meine Uhr, sie haben mein Handy, sie haben alles, auch mein Trommel. Sie haben das heute, bis heute noch nicht gesehen. So, diese Frau hat mir geholfen und die Beziehung zwischen ich und der australischen Frau ist nicht solche Beziehung, man denkt. Es ist eine menschliche Beziehung, wie es geht auch in Afrika, Beispiel in Nigeria allein bin ich sicher. Es gibt mehrere Österreicher in Nigeria als die ganzen afrikanischen Leute in Österreich. So, ich glaube, es sollte menschliche Beziehung sein. Man sollte raus von dieser Weltverschwörungstheorie rauskommen, weil das, was die Leute versuchen, immer zu benutzen in verschiedenen Plätzen.
Ja, also was mir ziemlich klar dabei rauskommt, ist, dass auch Menschen aus Österreich, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und nicht über eine dunkle Haut oder schwarze Hautfarbe verfügen, auch dann, wenn sie Hilfe leisten, kriminalisiert werden sollen oder eingeschüchtert werden sollen. Wie die Polizei vorgeht und was alles damit konstruiert wird, vielleicht jetzt in einem kurzen Bericht oder Zitat aus Morgengrauen, den Bericht von Charles, das Buch, das er über seine Haft geschrieben hat.
Morgengrauen, ein literarischer Bericht. Ich dachte an diejenigen, die, ohne mich überhaupt zu kennen, dazu beigetragen hatten, mein Leben zu zerstören. Wie mochte es dazu gekommen sein, dass mein alltägliches Leben in ihren Händen zu einer Akte wurde, in der nicht ich beschrieben wurde, sondern jemand, der nicht mir, sondern dem Bild ähnelte, das man sich von mir gemacht hatte? Wie hätte es jemals dazu kommen können? Ich versuchte mich aus der Sicht meiner Herrscher zu betrachten. Ungefähr folgendes war wohl geschehen. Der Beobachter versteht nur schlecht Englisch. Man hat ihm beigebracht, dass Business Drogenhandel bedeutet. Nichts weiter. Allerdings nur für Afrikaner, aber um die geht's jetzt ja. Wenn die Zielperson also Business sagt, in einem Restaurant, so ist das schon verdächtig. Wenn sie sagt, lass das Business einmal bleiben, dann ist das schon mehr als verdächtig. Für den Beobachter bedeutet es, dass damit den Menschen, an welche die Zielperson sich wendet, der Befehl gegeben wird, ihren Drogenhandel zu unterbrechen. Also muss er auf irgendeine Weise ihr Chef sein. Versteht sich. Ein Drogenhändler, der die Menschen dann auch noch auffordert, an einer Demonstration gegen die Staatsgewalt teilzunehmen. Das war er nicht nur verdächtig, sondern gefährlich. Das kann kein einfacher Drogenhändler tun, so etwas. Nein, so etwas kann nur ein Drogenboss. Ein gefährlicher Drogenboss. Und dieser gefährliche Drogenboss sitzt da einfach in einem Restaurant, isst seine Drogenboss-Mahlzeit und bezahlt mit seinem Drogenboss Geld. Beobachtet vom Beobachter. Nicht nur bei dieser Gelegenheit. Nein, der Beobachter wird die Zielperson nicht aus den Augen lassen. Er wird sie verfolgen, wochenlang. Und dabei werden ihn andere Beobachter unterstützen. Viele kleine, unauffällige Beobachter. Und die würden beobachten. Alles. Die Zielperson spricht mit einem jungen Nigerianer. Über Drogen. Worüber auch sonst. Die Zielperson betritt eine Telefonzelle, um einen Drogenhandel zu koordinieren. Klar. Halt. Was war das? Der Beobachter erbleicht. Eine dunkelhäutige Gestalt geht auf die Zielperson zu, spricht sie an, ergreift eine Hand zur Zielperson, schüttelt sie mit beiden Händen. Der Beweis. Ein klassischer Drogenbossgruß. So etwas wie ein Mafiakuss. Kennt man ja. Kein Wunder. Respekt vor dem großen Boss. Ha! Der Beobachter reibt sich die Hände. Aber jetzt nicht nachlässig werden. Und die Zielperson keinesfalls aus den Augen verlieren. Sie betritt eine öffentliche Toilette. Ausgezeichnet. Ein idealer Platz für Drogenhandel. Wahrscheinlich hat er den Stoff an den anderen Schwarzen da weitergegeben, der gerade aus der Toilette kommt. Aber der ist nur ein kleiner Fisch. Zählt nicht. Der Beobachter ist ja am Boss dran. Ganz nah. Der Boss ist die Zielperson. Und da ist sie ja auch schon wieder. Was für einen kranken Plan hat sie sich jetzt ausgedacht? Wo wird sie sich als nächstes hinbegeben? In einen Supermarkt? Woraus werden Drogen eigentlich hergestellt? Nein, das ist es nicht. Aber natürlich, wie dumm. Einen Augenblick hatte sich der Beobachter doch tatsächlich verwirren lassen. Dabei ist es doch so einfach. Im Supermarkt ein Kontaktmann. Plastiksäcke werden ausgetauscht. Kein Problem. Und da ist die Zielperson ja auch. Mit zwei schweren Plastiksäcken. Na also. Wahnsinn. Das müssten ja ein paar Kilo Drogen sein. Unfassbar. Und wohin jetzt? Nach Hause. Gut getarnt, das Haus. Sieht völlig unauffällig aus. Gut, dass schon ein anderer Beobachter geheime Kameras montiert hatte. Nur kein Risiko eingehen. Was macht jetzt die Zielperson? Aha. Sitzt am Tisch und schreibt. Bericht an den Chef. Nein, das kann nicht sein. Die Zielperson ist doch selbst der Chef. Anweisungen an die Untergebenen. Genau. Und was macht sie als nächstes, die Zielperson? Legt sich ins Bett und schläft und träumt von Drogendeals. Immer größeren, immer lukrativeren Drogendeals. Aber dazu würde es nicht kommen. Dafür würde schon eher der Beobachter sorgen. Er und seine Beobachterkollegen. Die würden beobachten, jawohl. Die ganze Nacht und den nächsten Tag und die Nacht und den Tag. Die Zielperson verlässt das Haus. Beobachten. Sie geht zum Afroasiatischen Institut. Beobachten. Sie trifft eine geistliche Schwester. Beobachten. Und die Schwester auch gleich Schwester. Wer weiß, ob das wirklich eine Schwester ist. Trägt einen Schleier. Vermummung. Ha. Und außerdem Ordenskleider. Perfekte Tarnung für Drogenhändler. Aber schon ist sie wieder auf dem Weg, die Zielperson. Der Beobachter hinter ihr her. Natürlich. Ein Theater. Schauspieler, das wurde ja immer besser. Notorisch drogensüchtig. Gute Kunden und wieder weiter. Die hielt in ganz schönen Atem, die Zielperson. Wohin nun? Buchpräsentation in der Afro-Galerie. Mit lauter Schwarzen und Weißen. Klar, die Schwarzen beliefern die Weißen. Und Buchpräsentation. Der Beobachter lacht verächtlich. Was für ein Buch denn? Effizienter Drogenhandel? Ein Handbuch für Dealer? Die Zielperson spricht mit einem jungen schwarzen Mann, den der Beobachter noch nie gesehen hat. Verdächtig. Und was ist das? Der Junge gibt der Zielperson Geld. Damit bezahlt er seine Drogenschulden. Das Buch, das ihm die Zielperson dafür aushändigt, ist nur ein Vorwand, versteht sich. Und schon wieder geht's weiter. Was geschieht denn jetzt? Die Zielperson erledigt einen Gelegenheitsjob. Putzt Fenster. Durchtrieben. Wer würde einen Fensterputzer schon für einen Drogenboss halten? Trotzdem, ehrliche Arbeit. Das würde sich im Bericht nicht gut machen. Also wird es nicht in den Bericht kommen. Hey, man muss ja nicht jede Kleinigkeit melden. Und sicher würde es noch genug anderes geben. Ergiebigeres, belastenderes. Wo rennt die Zielperson denn jetzt schon wieder hin? Trifft einen anderen Schwarzen. Schon aus Prinzip verdächtig. Sie betreten einen... Nein, das gibt's doch nicht. Die beiden bestellen einen Sarg. Doch tatsächlich. Und der soll nach Afrika geschickt werden. Voller Drogen? Unwahrscheinlich. Die würden ja aus Afrika kommen und nicht hingeschickt werden. Der Beobachter holt Informationen ein. Der Sarg ist für einen jungen, toten Schwarzen bestimmt. Wahrscheinlich an einer Überdosis gestorben. Einer weniger. Ein Bericht von Charles O. Morgengrauen, ein literarischer Bericht. Ich gebe das weiter an den Charles.
Es ist sehr interessant, weil das ist, wie man hat mich observiert, als ich nicht gewusst, dass jemand hat hinter mir gelaufen. So, ich habe alles erfahren im Gefängnis, dann habe ich alles geschrieben. Aber das Buch ist, es ist so viel Information über meinen Fall, über meine Verhaftung, über wie man hat mich Drogenboss gemacht. Und man kann das in jeder Buchhandlung finden. Es kostet 268 Schilling. So, aber vielleicht kann man auch ein bisschen von dem lesen.
Und ist im Wiener Mandelbaum Verlag erschienen.
Hallo. Also hier ist Orange 94.0. Wir haben vorhin eine Anruferin gehabt, die hat leider auflegen müssen, weil das so lange gedauert hat. Vielleicht mag sie nochmal anrufen. Und die Telefonnummer ist 31909993 × 3. Also ruft mal an. Ah, da läutet schon das Telefon, Augenblick. Hallo, Radio Orange.
Hallo. Ja, ich wollte auch was dazu sagen, nämlich zu diesem, weil ihr vorher geredet habt, über Justiz und Polizei und die Verbindungen da. Und was mir auffällt, das ist so erschreckend, irgendwie die Diskrepanz, weil einerseits steht dann in den Medien, verurteilter Drogenboss und bekommt 10 Jahre und 12 Jahre und so. Und wenn die Leute das lesen, das klingt dann so objektiv, ja, und dann ist er verurteilt worden und er hat dann sicher etwas getan und ist gerecht bestraft worden. Also das Gericht hat immer so ein Touch des Gerechten und Objektiven und in Wirklichkeit kommt immer mehr Dreck raus, finde ich, bei Gerichten. Also diese rechtsradikalen Gerichtsgutachter und weiß nicht, die Tatsache, dass immer wieder Klagen abgewiesen werden, wenn Polizisten irgendjemanden verprügeln oder so. Also dabei möchte ich gar nicht sagen, dass das diese Rechtsradikalen, dass das also allgemein Gerichtsalltag ist, aber es ist einfach nicht objektiver Gericht, denke ich mal. Es ist subjektiv und es ist politisch und wirtschaftlich beeinflusst und ich finde das total erschreckend, dass die Leute das immer so nehmen, als wäre es objektiv.
Mhm. Ja, na, vielleicht ist dazu zu sagen, dass ja Journalisten bekanntlich im Gerichtssaal selten mal vorzufinden sind, die wahrscheinlich meistens nur anrufen bei der Richterin oder beim Richter und die ja sowieso das Bild wiedergeben, was sie ganz gerne wiedergeben wollen, oder? Ist das vielleicht so zu betrachten? Und außerdem haben wir ja vorher schon ein bisschen erzählt über diese Kronzeugen, wie die vorgeführt werden und wie das eigentlich abbrennt. Ja. Ich glaube, die Sache erklärt sich auch ein bisschen von selbst. Aber danke für den Anruf.
Ja, bitte.
Also, was sagen Sie, die Blaufläche? Ja, wegen die Blauflecken, was die Polizei tun. Ich habe Blauflecken von 20. April, obwohl ich bin von meiner Wohnung gerissen, ohne dass ich jetzt irgendwas gemacht habe. Und dass ich auf die Behauptung 5000 Schilling strafe, obwohl ich das bezahlen wollte. Ich habe meine Blauflecken, man sieht das bis jetzt. Und ich muss sagen, sie haben mich nicht geschlagen. Sie haben nur mit Gewalt mitgenommen. Und als ich jetzt die Anzeige gemacht habe, habe ich natürlich die Sachverhalt gesagt. Da schreibt die Polizei natürlich ganz geschickt in seinen Gunsten, was mir nicht gefällt. Aber mir war egal, weil ich studiere jetzt Jus und ich weiß, ich kann es noch immer nachschreiben, was ich will. Ich brauche nur mit Vorbehalt unterschreiben. Und das habe ich auch getan. Aber nun die Überraschung ist, als ich bei der Richter war und wollte ich meinen Akt irgendwie anschauen, weil ich wollte wissen, wo meine Sachen hingekommen sind, schaut meine Blauflecken an und schaut mich an und sagt, ja, wenn ich einen Bestrafer habe, habe ich eh bestimmt verdient. Hat nicht einmal mein Mitleid mit mir. Und so sind die Leute.
Wir haben wieder einen Anruf, es wird gerade geklärt, ob die jetzt auf die oder der jetzt auf Sendung geht, vielleicht noch zu den Prozessen der Operation Spring. Ein Zitat, das von einer Dolmetscherin gefallen ist, heißt "You will burn in hell, not we." Also sehr eindeutig, was hier gemacht wird. Eine Dolmetscherin, die ihm halt übersetzen soll, den Leuten, die verurteilt werden sollen als Drogendealer, sagt "You will burn in hell, not we." Wie. Und wie ernst das gemeint ist, zeigen die Vorfälle der letzten Wochen in Wien. Also der Mai 2000, wieder Frühling im neuen Jahrtausend, brachte mittlerweile mindestens 4 Menschen den Tod in Gewahrsam der Behörden. Eine kurze Zusammenfassung dieser Vorfälle. Am 3. Mai um 3 Uhr früh wurde im Jugendgefängnis in Wien 3 in der Rüdigergasse ein Mann Opfer der rassistischen Justiz und er kam aus Afrika. Richard, sein Name, aus Sierra Leone wurde behauptet und dann wurde festgestellt, dass er aus Nigeria war. Und was ganz klar war, sofort, obwohl die Obduktion erst einige Tage später stattfand, war klar, dieser Mann ist aufgrund von Drogen gestorben. Wie interessant das ist und wie lange irgendwie die Polizei gebraucht hat, um diese Informationen rauszugeben, zeigt, dass eigentlich ein mediales Interesse da war und die Polizei kritisiert worden ist. Und eine Woche später, also eigentlich nachdem die Polizei schon lange kritisiert worden ist, wurde der nächste mysteriöse Fall bekannt. Jetzt finde ich gerade den Namen nicht. Ups. auf jeden Fall ein der Lubomir aus den ehemaligen Jugoslawien auch einen Tag nach Richard ins Leben kam, ebenfalls im dritten Bezirk, und auch er war Opfer der Drogen. In seinem Hahn wurde Haschisch gefunden. Also Leute, passt auf, wenn ihr mit Haschisch zu tun habt, das kann euer Leben gefährden. Es ist übrigens der erste Fall, der mir bekannt ist, dass jemand an diesen Dingen sterben kann. Immer wieder wird behauptet, dass die Leute nicht irgendwie verprügelt worden sind, obwohl die Zeugenaussagen was anderes sind. Ein weiterer Fall, der sich vor kurzem ereignete, ist der dritte Tote des als Suchthandelsverdächtiger im Mai 2000 in Wien. War in das Datum steht jetzt auf meinem Zettel leider nicht, auf jeden Fall ist es durch die Medien gegangen und leider ist bei einer Polizeikontrolle, als wieder einmal ein sogenannter Drogenring überwacht wurde, haben zwei Männer haben ein Lokal verlassen mit einer Schachtel in der Hand. Also Leute, bitte passt auf, wenn ihr eine Schachtel nehmt und mit dieser Schachtel in ein Auto einsteigt, nämlich dann könnt ihr Opfer der Polizei werden. Und so ist es gewesen, dass in der jetzt fehlen mir irgendwie die Worte, bin da mit meinen Zetteln durcheinander gekommen. Ist egal. Auf jeden Fall hat sich ein Schuss zufällig gelöst. Und dieser Schuss löste sich erst dann, als die Tür aufgemacht worden ist. Also wenn jemand in ein Auto einsteigt und die Tür zufällig aufgemacht wird, dann könnte sich ja zufällig eine Pistole, die auf einem gerichtet ist, losgehen. Bei zwei dieser Vorfälle handelt es sich nicht, wie eigentlich zu vermuten wäre, um Afrikaner. Also es gibt auch andere Leute, die mit Drogen in Verbindung gebracht werden. Es wurde auch immer gesagt, dass es sich um Ausländer handelt. Bei demjenigen, der von der Polizei erschossen wurde, der ist, glaube ich, so viel ich weiß, mittlerweile österreichischer Staatsbürger. Also nicht einmal das schützt vor Kriminalisierung. Und am Tag nach diesem Vorfall, also letzten Samstag, kam es im Angesicht der drei Tote zu einer spontanen Demonstration in Wien, die Polizei nutzte, um 22 Demonstrantinnen schlussendlich 3 Stunden einzukesseln und niederzuprügeln. Die Kronenzeitung berichtete dann, dass die Vermummten die Polizei angegriffen hätten und so. Wenn man sich die Verletzungen der Demonstranten und Demonstrantinnen anschaut und die Fotos und so weiter, dann weiß man, was los ist. Die Polizei will einfach nicht, dass gegen sie irgendwie protestiert wird. Dass es aber nicht nur Drogendealer sind, die der Polizei zu Opfer fallen, beweist der jüngste Fall eines 5-jährigen Jungen, der unter fremden polizeilichen angeordneten Hausarrest gestellt wurde. Dieser verstarb am 17. Mai, nachdem ihm viel zu lange entsprechende medizinische Behandlung vorenthalten worden war. Hamid befand sich mit seinen Eltern und Geschwistern auf Veranlassung der Fremdenpolizei Neusiedl am See in einer Pension in Golz unter Hausarrest einer milderen Form von Schubhaft. Also das wird als gelindere Mittel wird das genannt. Die Familie war erst wenige Tage zuvor nach Österreich gekommen und das Interessante daran ist, dass die Familie, bei der sie untergebracht sind, die Hilfe verweigert hat. Und es ist natürlich jetzt so, dass man sagen kann, das sind lauter Einzelfälle, so wie Markus Omofuma angeblich ein Einzelfall wird. Aber wenn man sich diese Häufung anschaut und die rassistischen Übergriffe insgesamt, dann kann man eigentlich nicht mehr von Einzelfällen sprechen, sondern von einer Normalität oder so, dass aus einer Serie von Einzelfällen Normalität wird. Ich würde vorschlagen, dass wir dann irgendwann einmal wieder ein bisschen Musik einspielen. Unsere Telefonnummer ist 319-09-993.
Als Omofuma gestorben war, hatten viele Eltern Angst um ihre Kinder bekommen. Besorgte Väter und Mütter riefen aus Nigeria an, um zu fragen, ob es ihren Kindern gut ginge. Viele wünschten, dass sie nach Hause zurückkehrten. Für die Eltern war Österreich plötzlich ein gefährliches Land geworden. Aber auch die Afrikaner, die hier lebten, und unter ihnen besonders die Nigerianer, die von den Österreichern gefürchtet wurden, fühlten sich nicht mehr sicher. Sie fragten sich, warum auch in einem Land, in dem man Zuflucht gesucht und gefunden hatte, mysteriöse Todesfälle geschehen konnten. In einem Land, das viele von ihnen als ihr eigenes betrachteten, seit sie ihre ursprünglichen Nationalitäten abgelegt hatten. Umofumas Tod hatte die Emotionen geweckt und viele Afrikaner hatten den Drang, auf die Straße zu stürzen und wenigstens etwas Respekt einzufordern. Darauf hinzuweisen, dass sie Menschen wären und keine Tiere. Hätte man sie gefragt, wenn es euch hier nicht gefällt, warum geht ihr nicht weg? Habt ihr keine Heimat, in die ihr zurückkehren könnt? Was hätten sie geantwortet? Dass ihre Heimat hier wäre, weil sie oft viele Jahre hier gelebt hätten? Politiker gewisser Parteien hatten die Ausländer in Österreich für Arbeitslosigkeit und Verbrechen, für Wohnungsmangel und alle möglichen anderen verantwortlich gemacht. Was sie nicht gesagt hatten, war, dass auch die Touristen Ausländer waren, die Geld in das Land brachten, dass die dem Land mehr einbrachten, als sie es kosteten, dass Österreich auf sie angewiesen war, um ökonomisch überleben zu können, und dass auch 400.000 Österreicher im Ausland lebten. Durch diese Politiker war ein Gefühl der Angst und der Feindschaft unter Bürgern wie auch unter Fremden genährt worden. Und das, weil die Politiker nicht zugeben konnten oder wollten, dass sie nicht in der Lage waren, mehr Arbeitsplätze zu schaffen, dass sie keine Lösungen für die vielen sozialen und wirtschaftlichen Probleme Österreichs, für steigende Arbeitslosigkeit und sinkende Pensionen hatten. Man erwartete, dass sie versuchten, es zu vereinfachen, sich wirtschaftlich selbstständig zu machen, um dadurch mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Dass sie die Bevölkerung klar machten, dass Ausländer und Fremde auch eine Lösung statt ein Problem sein können, indem sie das Entstehen von neuen Freundschaften zwischen den verschiedenen Ländern und ihren Bevölkerungen fördern. Dass ein Austausch von verschiedenen Zivilisationen, Ideologien, Kulturen auch viele Vorteile bringen konnte. Morgengrauen, ein literarischer Bericht. Charles O. Worauf der Text halt jetzt eingegangen ist und was ihr auch gehört habt, war, dass um eine rassistische nigerianische Drogenmafia konstruieren zu können und mit diesem Konstrukt Menschen unterdrücken zu können, Menschen einsperren zu können, dieses Einsperren dazu zu benutzen, um den ständig steigenden, ständig vergrößerwerdenden Polizeistaat die Repressionsmechanismen immer wieder legitimieren zu können. Dazu braucht es nicht nur einen rassistischen Staat, dazu braucht es auch einen rassistischen Konsens in der Bevölkerung. Durch die Medien, die den Fall der Drogenmafia beinahe gierig aufgenommen haben, wurde klar für sehr viele Leute in Österreich oder wahrscheinlich nicht nur in Österreich, dass es eine direkte Linie gibt zwischen Menschen, die aus Nigeria nach Österreich kommen, Drogenhandel, und dass diese Menschen abgeschoben und deportiert werden müssen. Da ist klar geworden, oder da wurde ein Konsens hergestellt, der es heute nicht mehr hinterfragt, wenn, so wie Ahmed F., von Polizisten offen auf der Straße erschlagen wird, wenn ein Markus Umofuma gefesselt und geknebelt in ein Flugzeug gesteckt wird und erstickt, wenn ein Polizist eine Autotür öffnet, eine Pistole zieht, entsichert und schießt. All diese Dinge brauchen auch einen Konsens in der Bevölkerung, der das stützt und eben nicht hinterfragt und eben nicht eine Gesellschaft ist, die sofort aufschreien würde und Politiker oder Politikerinnen zum Rücktritt bringen würde oder die grundsätzlich gesellschaftlich verändernde Maßnahmen treffen will, um diesen Rassismus und diese Eskalation des Rassismus zu verhindern.
Ja, und gleich anschließend daran, dazu passend, auch wieder unsere Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen zu lassen. Es hat dazwischen einen Anruf gegeben.
Da hat ein Hörer erzählt, er ist am Westbahnhof bei der U-Bahn-Station gestanden und er hat sich so genieren müssen, weil da ist ein afrikanisches Ehepaar mit einem Kinderwagen gestanden und die wollten einfach nach Hause fahren und die Polizei ist gekommen und hat sie total durchsucht und halt kontrolliert und unter anderem auch den Kinderwagen kontrolliert und total ausgeräumt und das war total schier für den halt und ja, also ich denke, es gibt zahlreiche solche Beispiele und wir wollen die sicher hier nicht alle in der Sendung bringen, weil dann haben wir zu wenig Zeit dafür, leider. Oder Gott sei Dank. Ja, und ich gebe das Wort weiter an den Kollegen im Studio.
Der Skandal, der keiner ist. Der Skandal, der keiner ist. Afrikaner starb Drogentod. So titelte der Kurier am 9. Mai einen Artikel, wo er schreibt, dass die Obduktion belegt, dass der Verdächtige an geschluckten Suchtgift zugrunde gegangen ist. Also wirklich, er sagt, an geschluckten Suchtgift zugrunde gegangen. Wie diese Verbindung zwischen Drogenhandel und Rassismus stattfindet, beweist vielleicht die Razzia im Flüchtlingslager in Dreiskirchen. Ich will da kurz auf einen Bericht eingehen, der erschienen ist in der bunten Zeitung, die sich nennt Medien für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, von Migranten und Migrantinnen aus allen Kontinenten zu migrationspolitischen Inhalten, die halt dienen zur politischen Partizipation von Migranten und Migrantinnen. Diese Zeitung bringt einen Bericht über das Flüchtlingslager Dreiskirchen und was da vorgefallen ist, vielleicht ein paar Zitate von Leuten, die dabei waren. Was zu sagen ist, dass kurz nach dem Vorfall viele Leute verteilt wurden und es halt sehr schwer war, dass sie sich irgendwie organisieren und was machen. Und eine junge Frau beginnt zu erzählen: Mein Mann und ich waren gerade beim Abendessen, als wir plötzlich von mehreren Polizisten begleitet von einem großen Schäferhund überrascht wurden. Niemand informierte uns, was eigentlich los ist. Wir erhielten den Befehl, den Raum nicht zu verlassen und uns nicht zu bewegen. Wir durften weder auf die Toilette noch das Waschbecken benutzen, um zu trinken oder die Hände zu waschen. Sämtliche Männer wurden in Handschellen abgeführt, einige sogar geschlagen. Anschließend wurden sie aus den Zimmern in den Korridor geführt, wo man ihnen befahl, sich völlig auszuziehen, um sie rektal zu untersuchen. Eine andere Gruppe ereilte im Speisesaal während des Abendessens das gleiche Schicksal. Ich habe keine Ahnung, was die Polizisten eigentlich suchten. Ohne irgendeine Erklärung mussten wir unseren Namen angeben und wurden fotografiert. 3 Stunden warteten wir in der Küche. Da ich die ganze Zeit bei meinem Mann geblieben bin, war ich gezwungen, meine Männer unbekleidet zu sehen. Und eine andere Frau sagt weiter: Die Frauen wurden bekleidet, teilweise auch von männlichen Beamten untersucht und dabei überall am Körper abgegriffen. Eine der Afrikanerinnen wurde nackt am ganzen Körper untersucht. Als eine der warteten Frauen dringend auf die Toilette musste und es ihr nicht gestattet wurde, war sie gezwungen, in die Hose zu machen. Das fanden die Polizisten sehr amüsant. Und die junge Afrikanerin schüttelt den Kopf und sagt weiter: Abgesehen davon muss betont werden, dass alle Frauen vaginal untersucht wurden, ohne dass sich die Beamten den Gummihandschuh gewechselt hätten. Das war nicht die Gendarmerie oder Polizei, das war eine Sondereinheit, ein Sondereinsatzkommando genannt SEK. Eine andere Betroffene berichtet: Sie müssen sich vorstellen, wir waren eine Gruppe von 40 Leuten, jetzt sind wir nur noch 10. Alle anderen sind an verschiedenen Orten, unbekannten Orten transferiert und zerstreut worden, so dass man ihre Spur nicht mehr finden kann. Andere Afrikaner und Afrikanerinnen, die erst an diesem Tag in Dreiskirchen angekommen waren, wollten nicht mehr in Österreich bleiben und sind wieder abgereist. Ein Mann stellt einen Bezug zu seinem Asylgrund her, weil er abgereist ist. Stellen Sie sich vor, Österreich ist nicht unser Land und man behandelt uns noch schlimmer als Tiere. Wir verschließen unsere Länder aufgrund der Missstände, der Menschenrechtsverletzungen, die dort herrschen. Dann kommen wir hierher und glauben, Österreich ist ein Rechtsstaat. Wir möchten uns nicht gegen Leibesvisitationen stellen, ganz im Gegenteil. Sie sind legitim, solange sie menschenwürdig durchgeführt und wir wie gleichwertige Menschen behandelt werden. und nicht noch schlimmer wie die Tiere von Österreichern. Sie beschimpfen uns auch immer wieder mit dem Ausdruck Scheiß Neger und teilen uns mit, dass man uns hier nicht will und wir keine Rechte haben. Im Übrigen machen sie sich über uns lustig. Ich denke mal, diese Zitate, die bei einem sogenannten Routineeinsatz der österreichischen Polizei gefällt wurden, zeigen sehr, sehr klar auf, wie die Behandlung, wie unterschiedliche Behandlung der Menschen stattfindet. Und das Wesentliche daran ist, dass die Leute wirklich unterteilt werden. Sie werden unterteilt in diejenigen, die hier sind, die hier sein dürfen und diejenigen, die nicht hier sein dürfen. Und aufgrund dieser Basis werden Menschen unterschiedlich behandelt, werden Menschen unterschiedlich verurteilt und es ist, steht schubhaft, steht im Alltag. Ich krieg da irgendein Zeichen von draußen, was ist da gemeint?
Anruferin.
Wir haben eine Anruferin.
Sie hat mir gerade eine ganz, ganz spannende Geschichte erzählt, nur sie ist leider ein bisschen schüchtern, aber vielleicht mag sie es ja noch einmal probieren. Also bitte.
Das wäre ganz
toll. Wenn Sie alle Hörerinnen noch einmal erzählen.
Ja, ich habe gerade Ihrem Kollegen da erzählt, dass nicht, dass dieses Beispiel da vom Westernhof, wo die afrikanische Familie da war, dass die so entwürdigend durchsucht worden sind. Also das treibt mir die Zornestränen in die Augen, weil ich schäme mich richtig, schon langsam schäme ich mich wirklich, eine Österreicherin zu sein, weil dass es sowas bei uns gibt, das finde ich skandalös. Und ich habe auch gesagt, dass ich nicht jeden Weißen, der bei uns auf der Straße rumläuft, sofort als für einen Kriminellen halte, obwohl bestimmt viele Kriminelle rumlaufen. Und deshalb finde ich es arg, dass ich in jedem Fremden, der kommt, der einen Akzent hat oder anders gekleidet ist oder Kopftuch trägt oder dunkle Hautfarbe hat, in dem kann ich nicht sofort von vornherein irgendeinen Drogendealer oder einen Kriminellen vermuten. Ich mache es doch mit den hiesigen Leuten auch nicht.
Mhm. Und dann... Ja, Sie haben auch erzählt, dass Sie eben sehr frustriert sind eigentlich von dieser Sendung, weil das eben alles so traurig
ist. Ich informiere mich immer nur aus Radio, Fernsehen, weil ich keine Zeitungen lese. Und da kriege ich schon immer Löffel Ohren, wenn irgend so eine Sendung ist. Aber das, was Sie da jetzt so alles gebracht haben, ich bin jetzt richtig aufgeregt. Ich zitter vor Empörung und das macht mich fertig, dass das bei uns gibt.
Aber was mir am besten gefallen hat, und das war ganz toll, vielleicht, das weiß ich auch gemeinsam, man muss sich ja auch überlegen, was Perspektiven sind, beziehungsweise wie wir da dagegen ankämpfen können.
Ja, habe ich Ihnen ja gerade schon gesagt, dass ich finde, die großen Demonstrationen, so SOS Mitmensch und so, finde ich sehr wichtig. Und bei den großen gehe ich auch immer, also 2-3 Mal bin ich jetzt gewesen. Aber was ich für viel wichtiger finde, von unten nach oben überzeugen. Ich habe Ihnen erzählt, ich habe da bei Land der Menschen mitgemacht, 4 Mal, und da hört man auch von oh Gott, alle Ausländer sind Scheißer und sind Arschlöcher und so weit, Entschuldigung, ich drücke mich so aus, wie ich es gehört habe. Doch, ja, das sind arme Teufel und die werden bei uns ungerecht behandelt, hört man jede Meinung. Und es ist mir schon einige Male gelungen, dass ich einige Menschen so ein bisschen nachdenklich machen konnte, indem ich versucht habe, denen vor Augen zu führen, wie das für sie wäre, wenn sie der Betroffene wären. Habe versucht, ihnen zu schildern, was willst du machen, wannst du, was weiß ich, von Bosnien oder wirst in Afrika verfolgt, es geht an dein Leben, du musst irgendwo hin, jetzt landest du hier und von vornherein bist du als Krimineller abgestempelt und als Schmarotzer abgestempelt und als Drogendealer abgestempelt, ja, was würdest du dann machen? Du würdest auch untertauchen und du würdest auch langsam tatsächlich mal dort was stehlen müssen, weil du nichts zum Essen hast und würdest dort mal irgendwas Illegales tun müssen, damit du ein bisschen Geld hast, du musst hier irgendwo schlafen, du musst essen. Und es ist mir dann ein paar Mal schon gelungen, nicht oft muss ich sagen, aber einige Male ist es mir gelungen, die Leute so nachdenklich zu machen, dass du gesagt hast, naja, ich weiß nicht, ja, vielleicht täte ich das dann irgendwann auch. Nee. Und ich finde, das ist schon viel, wenn man die Leute ein bisschen zum Nachdenken bringen kann. Sie nicht immer nur von der eigenen Warte ausgehen, sondern von der Warte des Gegenübers.
Ich hoffe, das ist Ihnen jetzt wieder einmal genauso gelungen und danke Ihnen vielmals, dass Sie sich getraut haben, das jetzt auf Sendung zu sagen. Danke für den Anruf.
Okay.
Wiederschauen.
Wiederschauen.
Wir wollen uns bei allen Anrufern und Anruferinnen bedanken, die heute angerufen haben. Die Sendung Rebel Voice, eine Sendung von und für eine Welt ohne Rassismus, geht langsam am Ende zu. Wir haben nicht mehr 10 Minuten Zeit und wollen die letzten Augenblicke noch nutzen, um vielleicht allen, die hier waren, ein kurzes Statement zum Abschied zu geben, vielleicht in einen Satz oder in 2 Sätzen. Charles, willst du vielleicht noch irgendetwas sagen?
Ja, was ich würde sagen, ist, dass alle Österreicher und Österreicherinnen sollte auch mit uns zusammenarbeiten, gegen diesen Rassismus zu kämpfen, egal wem, egal was, weil es gibt auch so viele Österreicher und Österreicherinnen, die im Ausland leben.
Ja, und ich möchte alle bedanken. Und ich möchte einen großen Dank an die afrikanische Community, die sie mich als Schwester aufgenommen und haben sie mich den Mut gegeben, dass ich nicht aufgebe und mir den Glauben geschenkt und an meine Geschichte geglaubt und mir geholfen, das irgendwie rauszubringen. Und ich möchte die Herren und die alle hier bedanken. Und ich habe noch viel zu erzählen, nur leider die Zeit ist kurz, aber ich hoffe, Sie lesen das bald in meinem Buch. Danke.
Ja, und ich wollte allen Leuten, die irgendwie vielleicht auch was gegen diese Zustände in diesem Land machen wollen, nochmal darauf hinweisen, dass wir uns, also dass die Gemmi sich eben am nächsten Freitag um 6 Uhr im Amalinghaus in der Stiftgasse 8 trifft und dass wir dort eben uns auch freuen würden, wenn da einige Leute vorbeikommen würden. Ja, und für alle Leute, die irgendwie auch meinen, dass man den Afrikanerinnen und Afrikanern, die im Gefängnis sind, auch finanzielle Hilfe zukommen lassen muss, weil sie auch kein Geld haben, gibt es auch die Möglichkeit, uns Geld zu spenden. Das Spendenkonto ist bei der PSK und die Nummer ist 77 694 016. Noch einmal, PSK 77 694 016.
Ja, und alles, was ihr da einzahlt, das wird direkt den Gefangenen ins Gefängnis überwiesen. Wir behalten uns davon keinen Schilling. Und es ist auch so, ihr könnt gerne anrufen oder vorbeikommen, beziehungsweise uns E-Mail schicken an gemi@t0.org.at. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, seid ihr herzlich willkommen bei unserem offenen Abend. Und danke fürs Zuhören. Ja,
ja, wir haben noch ein paar Ankündigungen zu machen. Am Montag, den 29. Mai, findet um 17 Uhr eine Demonstration statt. Der Flyer steht 3 Tote in 3 Wochen. Mittlerweile sind es leider 4 Leute geworden in 3 Wochen. Die Demonstration geht gegen staatlichen Rassismus. Treffpunkt ist um 17 Uhr vor der Hauptuni bei der U2-Station Schottentor. Am Montag, dem 29. Mai, für alle, die aktiv werden wollen. Und morgen noch eine Veranstaltung um 19 Uhr im Depot, im Museumsquartier, Don't Believe the Hype. Eine Diskussion, antirassistische Strategien nach 100 Tagen FPÖVP und Green Card Projekt. Morgen, Sonntag, 28.05. um 19 Uhr im Depot im Museumsquartier. Dann heute ist noch eine interessante Veranstaltung, die vielleicht der Charles noch ankündigen will.
This is an official opening from the Radio Africa Lokal. Es ist schon angefangen, alle Leute sind angeladen, sofort hinzukommen.
Die Adresse ist in der Lorenz-Mandl-Gasse 33. Das Ganze hat um 17 Uhr heute begonnen. Das Radio Afrika Center ist eine Initiative von Menschen aus Afrika, die nach Unterstützung suchen, von Leuten aus Österreich und die Zusammenarbeit suchen. Die Bürozeiten sind Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr. Es gibt auch eine Homepage, http://afrika.sel.at. Und wie gesagt, das Ganze findet heute noch statt in der Lorenz-Mandl-Gasse 33 im 16. Bezirk. Und ihr könnt auch über FM Afrik auf Radio Orange 94.0 Informationen von Samstag bis Dienstag von 9 bis 10 Uhr und von Mittwoch bis Freitag von 17 bis 17.30 Uhr hören. Da könnt ihr euch dann auch näher über das Radio Afrika Center informieren. Wir müssen schon langsam Schluss machen und ich will dann noch darauf hinweisen auf die Plattform für eine Welt ohne Rassismus, die sich vor etwas mehr als einem Jahr anlässlich des Todes von Markus Omofuma gegründet hat. Diese Plattform organisiert seither immer wieder diverseste Aktionen gegen Rassismus und versucht ihm halt eine Öffentlichkeit herzustellen. Es gibt wöchentliche Treffen, die offen sind für alle, die mitmachen wollen und hinkommen wollen. Das ist jeden Dienstag um 17 Uhr in der Schottengasse 3a, Stiege 1, Tür 59. Also ich wiederhole, jeden Dienstag um 17 Uhr, Schottengasse 3a, Stiege 1, Tür 59 im ersten Wiener Gemeindebezirk. Ja, und für Leute, die Internetzugang haben, empfehle ich die Homepage von Für eine Welt ohne Rassismus www.no-rassism.net. www.no-rassism.net, damit ich es noch rausbekomme. Ja, und weil ich es total wichtig finde und weil es ein Zeichen des Widerstands gegen die blau-schwarze Regierung ist, aber nicht nur gegen diese Regierung, sondern auch gegen alle anderen Regierungen, die für Rassismus in diesem Land verantwortlich sind, jeden Donnerstag findet seit einiger Zeit eine Demonstration gegen Blau-Schwarz statt, Treffpunkt 19 Uhr Ballhausplatz. Also erscheint alle zahlreich, die Demonstrationen sind lustig und es ist schön, wenn mehrere tausend Leute durch Wien ziehen und auf die Probleme in diesem Land hinweisen und für Veränderungen stehen.
Ja, das war eine Sondersendung, Rebel Voice, von und für eine Welt ohne Rassismus. Zum Abschluss gibt es vielleicht noch zu sagen, Leute, bildet Banden, überschreitet die Regeln dieses rassistischen Staates permanent und immer, nehmt euer Leben in eure Hände und kämpft gegen dieses rassistische, faschistische System. Ja, das war meine Schlussaufforderung. Es gibt noch einen Anruf. Natürlich.
Moment, jetzt sind Sie ohne
Ja, lieber Herr, ich hätte gerne gewusst, wieso ihr immer über Rassismus zu reden habt. Was habt ihr gegen Rassismus? Was ist schlecht an Rassismus? Können Sie mir ein bisschen was sagen?
Das können wir wahrscheinlich alle, wenn wir alle gleichzeitig reden.
Wir haben jetzt 2 Stunden lang über Rassismus und über Antirassismus gesprochen und
was ich so gut machen kann. Der Rassismus ist eine wichtige Kraft, um mindestens Kraftraster wie ihr da in unserem Land leben können.
Also wir hören, ich glaube, wir müssen leider einen Schluss machen. Die nächsten Leute stehen vor der Tür und wollen mit ihrer Sendung beginnen. Ihr habt jetzt gehört Rebel Voice, eine Sendung von und für eine Welt ohne Rassismus, anlässlich des ersten Jahrestages der Operation Spring. Wir haben versucht, die Zusammenhänge des Drogenkriegs der österreichischen Polizei mit Justiz, Politik und Medien darzustellen. Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage www.no-rassism.net. Ja, und wir bedanken uns für die Leute, die uns die heutige Sendezeit zur Verfügung gestellt haben und werden uns beeilen, das Studio zu verlassen. Und ich hoffe noch, will noch einmal hinweisen, dass wir es hoffentlich geschafft haben, warum wir gegen, zu vermitteln und letzten verstanden, warum wir gegen Rassismus sind. Haben wir das geschafft?
Ja, wir haben es schon geschafft.
Danke. Goodbye.
Jump, 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 jump